Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, die ihr Gäste seid, wie ich ja auch, ich grüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst miteinander erleben dürfen und dass ich heute auch an diesem Ostertag, an diesem Ostersabbat heute bei euch sein darf. Wir haben ja Ostern, aber eigentlich ist der Sabbat ja so ein Tag, wenn man so an das Geschehen dort in der Zeit von Jesu zurückschaut, der Tag gewesen, an dem nichts passiert ist. Der Freitag war ein sehr ereignisreicher Tag, der Sonntag war ein sehr ereignisreicher Tag, der Sabbat war allerdings ein Tag der Trauer, ein Tag der Ruhe. Jesus war gestorben einen Tag vorher und jetzt waren erst einmal alle enttäuscht durcheinander. All das, was dort auf dem Hügel Golgatha geschehen ist, das hat die Menschen durcheinander gebracht. Aber so möchte ich mit euch in dieser Predigt nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich möchte noch einmal mit euch an den Tag des Freitages gehen und möchte dort mit euch ein paar Gedanken teilen. Ich möchte heute in der Predigt einen Mann mal in den Mittelpunkt stellen, den wir sonst so gar nicht auf den Schirm haben. Und ganz ehrlich, den ich auch nicht auf dem Schirm hatte, bis ich irgendwann mal darüber gestolpert bin und ein paar Gedanken mir dazu gemacht habe. Und auch ein paar Impulse aus einem anderen Buch dazu noch gelesen habe. Nämlich den römischen Hauptmann, der dort am Kreuz von Golgatha steht. Um diesen Hauptmann soll es heute Morgen in der Predigt einmal gehen. Und es ist schon interessant, dass dieser Hauptmann oder Centurio in der römischen Sprache, dass er in allen Evangelien erwähnt wird, dass er dort war und dass er eine wichtige Aussage auch gemacht hat. Er ist auch deshalb wichtig, weil er ein ganz neutraler Zeuge ist von dem, was dort an Golgatha geschehen ist. Er hat keinen jüdischen Hintergrund, er ist überhaupt nicht involviert irgendwie in die Geschichte. Nein, er ist einfach dabei, er hat schon ein paar Dinge, die er tun muss, aber ansonsten steht er erstmal nur dabei. Er ist nicht von vornherein für oder Jesus oder gegen Jesus, nein, er steht so am Rande. Und so wollen wir uns das einmal anschauen, was dort passiert ist. Und im Zentrum steht diese Aussage, die wir in Matthäus 27 finden. Und ich möchte diesen Vers einfach mal lesen. Matthäus 27 und dort den Vers 54. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dieser Hauptmann steht ja jetzt nicht erst hier am Kreuz bei dieser Aussage dabei, sondern er ist schon von Anfang an dabei. Und ich möchte mal so drei Gedanken deutlich machen, was diesen Mann kennzeichnet. Zum ersten einmal, er hatte keine Ahnung. Das zweite, er versteht die Welt auch nicht mehr. Und das dritte, ihm geht so langsam ein Licht auf. Fangen wir mit dem ersten an. Dieser Hauptmann hatte keine Ahnung, was da passiert. Natürlich, er machte seinen Job. Er war Hauptmann. Und ein Hauptmann hatte so in der Römerzeit so 100 Soldaten unter sich. Also er hat 100 Leute befehligt. Und auch bei einer Hinrichtung mussten damals nach römischem Recht immer ein Hauptmann mit dabei sein. Der musste das alles überwachen, dass alles auch ordnungsgemäß im römischen Rechtssystem her gesehen auch abläuft. Und er hat das wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gemacht, denn man war damals auch nicht so zimperlich. Immer wieder gab es Hinrichtungen und wahrscheinlich hat er so mitbekommen, okay, heute oder morgen am Freitag gibt es wieder Hinrichtungen. Zwei Leute werden dort an Golgatha hingerichtet und so am Ende hat er noch erfahren, ach, es kommt noch ein Dritter mit dazu. Und so hat er sich darauf vorbereitet, war ja keine große Sache, ob das jetzt zwei oder drei waren. Das war ihm erstmal völlig egal. Er hat sich darum gekümmert, dass alles in geordneten Bahnen abläuft, dass die Gefangenen sicher an den Ort, auf Golgatha gebracht wird. Und er hat sicherlich auch mitbekommen, dass da noch einiger Trubel also auch los war in der Stadt. Denn am Abend vorher, da ist es ja noch mal richtig zugegangen, dort bei Pilatus. Und ganz kurzfristig hat man noch diesen dritten Gefangenen auf seine Liste gesetzt. Normalerweise arbeiten auch die juristischen Mühlen bei den Römern etwas langsamer. Das geht nicht so von heute auf morgen. Aber als ihm das Todesurteil überreicht wurde, da kam halt noch ein Dritter dazu. Und er hat sich darum gekümmert mit seinen Soldaten, dass diese drei Leute nach Golgatha gebracht wurden. Die Soldaten, die mit ihm dabei waren, wie sonst auch, haben die Verurteilten verspottet, sie haben sie ausgepeitscht, sie haben sie gegeißelt. Und ja, dieser Dritte, der dazu kam, der brauchte sogar noch Hilfe beim Tragen des Kreuzes, damit er das alles auch schafft. Und so kam noch dieser Simon von Kyrene dazu. Und so haben die Soldaten diese Gefangenen nach Golgatha zu dieser Hinrichtungsstätte gebracht. Und als sie dann dort angekommen sind, dann machten sie ihren Job wie sonst normalerweise auch. Und es heißt in allen drei Evangelien eigentlich unisono immer nur das Gleiche: Sie kreuzigten ihn. Mehr steht da nicht. Sie kreuzigten ihn. Mehr Details, mehr Ausmalung gibt's nicht. Gut, da wird's noch was mit den Nägeln berichtet bei Jesus. Aber ansonsten heißt es, sie kreuzigten ihn. Ja, diese Aussage ist schon irgendwo kurz, schockierend. Aber sie hat auch Kraft. Und Jesus, er hängt jetzt mit diesen beiden Verbrechern am Kreuz. Jeder hat so sein Kreuz. Und das Erste, was davon berichtet wird, von Jesus, ist: Vergib denen, die gerade den Hammer benutzt haben, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das sagt Jesus. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, und so ist es auch, oder? Die Soldaten wissen wirklich nicht, was sie tun. Sie führen einfach Befehle aus. Sie sollen dort drei Leute ans Kreuz hängen. Sie sind zum Tode verurteilt. Und Jesus sagt: Vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und auch der Hauptmann. Er hat keinen blassen Schimmer, wer dieser Jesus ist. Es war einfach ein Mensch, der zum Tode verurteilt wurde. Und so hängt er, Jesus, dort am Kreuz, nachdem die Soldaten einen Befehl ausgeführt hat. Und der Hauptmann hat überhaupt keine Ahnung, dass das ein großes Puzzleteil in dem Erlösungsplan Gottes ist, den er hier auch ausgeführt hat. Wie soll er das denn auch wissen? Er hat ja keine Informationen darüber und er kennt auch nicht die Bibel und er kennt auch nicht großartig die jüdische Geschichte und die Vorhersagen aus dem Alten Testament. Er hat keine Ahnung. Ja, und vielleicht wisst ihr, dass das auch wieder so ist, wenn man keine Ahnung hat. Man kommt irgendwo hin und man hat keine Ahnung, man weiß nicht, wo was ist, man muss sich neu orientieren, man fährt vielleicht in eine fremde Stadt oder in eine andere Gemeinde und weiß nicht, wie sind da die Abläufe, was passiert dort. Man hat erstmal keine Ahnung. So auch der Hauptmann hier. Er hat keine Ahnung, was hier passiert. Aber das Gute ist, im Neuen Testament heißt es immer wieder: Gott hat uns wissen lassen. Gott hat uns wissen lassen. Gott möchte, dass wir etwas erfahren von seinen Vorstellungen. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus festgesetzt hatte, schreibt Paulus im Epheserbrief. Gott teilt uns mit, was er sich schon vor langer Zeit vorgenommen hat. Und so soll auch den Menschen damals klar gewesen sein: Jesus ist gekommen, um sein Leben zu geben. Und Jesus selbst hat das seinen Jüngern immer wieder gesagt, als sie gesagt haben, nein, Jesus, das geschehe nicht, dass du sterben sollst. Jesus hat seine Jünger immer wieder darauf vorbereitet, dass dieser Moment kommen wird, wo er sterben wird. Und nun ist dieser Moment gekommen. Und der Hauptmann, er weiß nichts davon. Er kennt auch keinen Beschluss von Ewigkeit her. Überhaupt ist er derjenige, der einfach nur seinen Job getan hat. Aber Petrus sagt, Christus ist zuvorher ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde. Gott hat schon einen Beschluss gefasst, schon vor langer, langer Zeit, bevor die Welt geschaffen worden ist, dass Jesus sein Leben für uns gibt. Und so ist das Entscheidende, dass dieser Jesus bereit war, auch alles zu geben, auch dort am Kreuz von Golgatha. Und so hat Gott uns das mitgeteilt, jederzeit. Ja, und zum Zweiten, ich habe gesagt, der Hauptmann versteht die Welt nicht mehr. Denn so langsam dämmert ihm, das ist keine normale Hinrichtung, was hier passiert. Im Rückblick können wir wahrscheinlich sagen, es handelt sich wahrscheinlich um den berühmtesten Tod in der Weltgeschichte. Der Tod von Jesus, damals dort auf Golgatha. Kinofilme wurden gedreht über diese Situation. Jesus ist gestorben. Und für die einen war das ein fanatischer Justizirrtum, einen wunderbaren Mann einfach so hinzurichten. Und wieder andere, denen ist das eigentlich ganz egal, was da passiert ist. Es ist halt passiert, die Vergangenheit kann man eh nicht mehr ändern und Jesus ist halt gestorben. Aber der Centurio, der Hauptmann, er versteht das nicht mehr. Er hat schon viele Menschen so im Namen des römischen Staates ans Kreuz gehängt oder auch anderweitig umgebracht. Aber diesmal war es doch schon ganz ungewöhnlich. Denn die Erde bebte, es wurde dunkel für 3 Stunden von 12 bis 15 Uhr, wie es hier dann also auch noch berichtet wird in der Bibel. Es war eine ganz eigenartige Atmosphäre. Alles hing damit zusammen, dass dieser Jesus hier am Kreuz hing. Noch lebte er, aber er war dort am Kreuz. Und sie bekamen dann auch noch die Meldung bestimmt mit, dass da Felsen auch zersprungen sind durch dieses Erdbeben. Grabkammern haben sich geöffnet, wird berichtet. Und dann kam auch noch dazu, dass die Meldung aus dem Tempel kam. Im Tempel ist der große Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligen teilt. Auch der ist von oben nach unten durchgerissen. Und die Stimmung war schon ein wenig aufgeheizt. Die Leute kamen vorbei, haben sich über diesen Toten, über diesen Jesus, da also auch noch das Maul zerrissen. Pilatus hat ja noch König der Juden über ihn fest anbringen lassen. Und so haben die Leute noch darüber gerätselt und auch teilweise gelästert. Das soll der König sein? Nein, es kann gar nicht sein, dass er der König ist. Und der Centurio, dieser Hauptmann, erlebt das alles, indem er so dabei steht und merkt, das ist alles anders, als ich es sonst erlebt habe. Er hört genau zu. Auch als die 2 Verbrecher links und rechts auf einmal miteinander ins Gespräch kommen. Und da sagt der eine doch tatsächlich, verspottet Jesus. Und der andere bremst ihn an und sagt, Moment mal, nicht so schnell. Wir haben diesen Tod hier verdient. Aber dieser da in der Mitte, er hat nichts Böses getan. Und er wendet sich dann noch an Jesus und bittet ihn, Jesus, bitte denk doch an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm dann, ja, auch du wirst einmal in meinem Reich sein, als er um Vergebung dann auch bittet. Und dann betet Jesus wahrscheinlich den 22. Psalm. Und ganz am Ende ruft er dann ganz laut: Eli, Eli, lama asabthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, das müssen auch für Jesus schwierige Momente gewesen sein, dort am Kreuz zu hängen. Als Schöpfer der Welt, als derjenige, der als Erlöser auf diese Erde gekommen ist, der, wie es Johannes sagt, von den Seinen nicht aufgenommen wurde und der jetzt dort am Kreuz hing, leiden muss, sterben muss, die Last der Sünde und damit auch die Trennung von Gott spürt, wo er doch so ganz eng normalerweise bei seinem Vater war. Und dann macht Jesus die Augen zu und stirbt. Und bevor er das tut, dann kommt noch dieser letzte Satz, Tetelestai. Es ist vollbracht oder alles ist bezahlt. Das Ziel ist erreicht. Das sind noch die Worte, die Jesus noch ausspricht. Und die ganze aufgebrachte jüdische Menge, die da rumherum ist, die Menschen, die da auch am Kreuz stehen, das hat der Hauptmann ja ebenfalls mitbekommen. Ein paar Stunden vorher stand Jesus vor dem hohen Priester. Wir wissen nicht, ob er auch da mit dabei war und ob er das noch mitverfolgt hat. Als der hohe Priester Jesus verhört hat und ihn angesprochen hat und gesagt: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, sag mir, bist du der Christus, bist du der Messias? Und Jesus antwortet: Du sagst es. In Matthäus 26 können wir die Worte nachlesen. Du sagst es, ja. Das ist ein Bekenntnis von Jesus, wo er sagt: Ja, ich bin der Messias. Worauf die hohen Priester eigentlich nur noch ein Urteil fällen und sagen: Ihr habt alle die Gotteslästerung gehört. Das ist doch ein Mensch und er macht sich selbst zu Gott. Das ist das Todesurteil. Ja, und so sind wir Menschen. Wir brauchen für alles immer wieder auch Erklärungen und wir wollen sie auch deuten. Und so ist es dann auch hier, dass die Hohenpriester in ihrer Meinung fixiert sind und sagen: Das war noch genau das, was wir gebraucht haben. Jesus soll zum Tod verurteilt werden. Und der Hauptmann stand wahrscheinlich noch einfach so dabei, hat das so mitbekommen, konnte das gar nicht einordnen. Was war ihm denn auch schon die Religion der Juden? Hat ihn nicht interessiert. Aber jetzt wird er damit konfrontiert. Und als er das hier so mitbekommt, was hier am Kreuz passiert, mittlerweile ist es Freitagnachmittag geworden, da ist es dann schon auch etwas, wo er merkt, dieser Tod, diese Kreuzigung ist ganz anders als alle, die ich vorher erlebt habe. Wenn die Erde anfängt zu beben, dann ist das immer wieder auch ein Zeichen in der Bibel gewesen. Der Hauptmann spürt das. Kann er es deuten? Im Alten Bund, im Alten Testament, da hat die Erde gebebt, wenn Gott Präsenz war. Wenn er zum Heiligtum herunterkam. Zum Beispiel auch bei Mose am Sinai oder bei Elia. Wenn die Finsternis hereinbricht, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass so ein Kampf stattfindet, so zwischen Licht und Finsternis. Erdbeben sind auch Zeichen für einen Bundesschluss, für einen Bund, den man mit Gott dann also auch schließt. Wie dort am Sinai der alte Bund geschlossen wurde, so wurde hier auf Golgatha ein neuer Bund geschlossen. Alles fängt an zu wackeln, als der Sohn Gottes stirbt, der Vorhang im Tempel zerreißt und Gott zeigt damit: Der Weg ist frei. Die Verbindung zu Gott, sie ist da, sie ist möglich. Etwas Altes geht zu Ende, etwas Neues beginnt. Ein neues Zeitalter durch den Tod des Sohnes Gottes. Und die Gräber tun sich auf und kündigen schon einmal an, der Tod wird nicht das letzte Wort behalten, sondern es wird Auferstehung geben. Auch wenn es noch ein paar Stunden dauern wird, bis Jesus wieder aus dem Grab auferstanden wird, so ist das schon ein Ausblick auf das, was kommen wird. Der Tod, der letzte Feind Gottes, auch er wird entmachtet, er wird vernichtet. So hat der Hauptmann keine Ahnung. Er versteht die Welt nicht mehr, weil alles ist anders als sonst. Aber jetzt so der dritte Gedanke, so langsam geht ihm ein Licht auf. Versteht er, was da passiert? Versteht er, was dort in Golgatha abläuft? Die Leute rufen und verhöhnen Jesus. Pilatus hat dieses Schild ans Kreuz nageln lassen. Die hohen Priester ärgern sich darüber und sagen, nein, er ist nicht unser König. Schreib, er hat gesagt, er ist unser König. Doch einmal setzt sich Pilatus durch und sagt, ich habe geschrieben, was ich geschrieben habe, das Schild bleibt. Der König der Juden. Nach 3 Tagen will er doch auferstehen, haben die Leute dann noch gerufen. Ja, sie wussten das, dass Jesus es gesagt hat. Anderen hat er geholfen, er soll sich doch auch selbst mal helfen, haben andere gerufen. Steig doch vom Kreuz runter, Jesus, und hilf dir selbst. Vielleicht eine der schwierigsten Versuchungen für Jesus. Wäre das nicht der Moment gewesen, jetzt vom Kreuz herunterzusteigen und zu sagen, seht her, ich bin stärker als all diese Verurteilungen, als die Nägel in meinen Armen und ich steige herab und zeige euch, dass ich stärker bin oder größer bin. Aber nein, Gott geht den Weg der Erniedrigung und des Todes und Jesus bleibt am Kreuz und stirbt. Er soll sich doch selbst erlösen. Nein, Jesus denkt nicht nur an sich. Er denkt an uns alle und sagt, ich will die Erlösung für alle Menschen. Und dafür ist der Tod zunächst einmal wichtig. Und so fragt sich dieser Hauptmann auch, wer ist denn dieser Jesus? Was ist das für ein Mensch? Was hält er denn da alles aus? Ja, wer ist dieser Jesus? Nicht nur für den Hauptmann. Die Frage gilt auch uns. Wer ist denn dieser Jesus? In Matthäus, da gibt es das Bekenntnis Gottes zu seinem Sohn bei der Taufe. Dies ist mein lieber Sohn. Dann auch das Bekenntnis des Apostel Petrus. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt dem Petrus, das hast du nicht selbst dir jetzt ausgedacht, sondern das hat dir mein Vater im Himmel gezeigt. Und dort im Gerichtssaal beim hohen Priester, was ich eben schon erwähnt habe, als er auch dort gefragt wird, bist du der Christus? Da sagt Jesus, ja, du sagst es. Und die Verurteilung lautet, er hat sich selbst zum Sohn Gottes gemacht. Und jetzt stehen auch die heidnischen Soldaten da, die Jesus verspottet haben, die ihn ausgepeitscht haben, die all das jetzt mitbekommen. Und zu welchem Ergebnis kommen sie? Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Am Anfang, da war dieser Jesus noch ein ganz einfacher Gefangener, einfach ein Dritter, der auch hingerichtet werden soll. Aber jetzt, nach all dem, was sie erlebt haben, so über den Tag, von morgens 9 bis jetzt irgendwo so am Nachmittag, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ihnen geht ein Licht auf. Das ist so wie ein Glas, das man aufmacht, ein Marmeladenglas oder sowas. Ne? Plötzlich, man macht es so auf und plötzlich kommt Bewegung. in die ganze Sache. Erst kriegt man es sich auf, der Groschen will nicht fallen, aber dann öffnet man es und tatsächlich, jawohl, jetzt kommt Luft ins Glas. Ja, es gibt so Momente, wo dieser Unterdruck nachlässt und tatsächlich der Groschen fällt. Das Licht geht auf. Jesus ist Gottes Sohn. Und als der Hauptmann das auch für sich versteht, ich glaube, er hat eine ganz neue Sicht der Welt auch bekommen, all dessen, was er hier auch erlebt hat. Gottes Sohn. Gottes Sohn, sagt er hier. Wahrlich, er ist Gottes Sohn. Er hat noch keine Predigt großartig gehört. Er hat einfach all das, was er erlebt hat, gedeutet. Er hat die Worte aufgefangen, die so am Kreuz gesprochen wurden, von links und von rechts. Aber ihm wurde klar, Jesus ist tatsächlich mehr. Er ist etwas Besonderes. Und mit diesem Glaubensbekenntnis, da stellt es sich auch in Gottes Licht hinein. In dem Augenblick ist auch alles andere erstmal nebensächlich, denn er weiß, das ist Gottes Sohn. Wir wissen nicht, wie es mit dem Zenturium, mit diesem Hauptmann weitergeht. Es wäre schon interessant zu wissen, dass er irgendwie nochmal auftaucht. Er taucht nur später nochmal auf, dass nachher nachgefragt wird, sag mal, ist dieser Jesus tatsächlich schon gestorben? Und er bestätigt das dann nochmal und dann kann Jesus auch noch beerdigt werden. Denn alles soll ja noch vor dem Sabbat noch passieren, dass dort also auch die Toten noch vor dem Sabbat von der Bildfläche verschwinden. Aber dieses Bekenntnis, das er ausgesprochen hat und scheinbar auch die Soldaten, die dabei waren, das ist schon auch etwas ganz Besonderes. Ich glaube, es ist nicht bloß eine Floskel, sondern es ist ein Satz, der auch das Leben verändert. Und so hat dieser Hauptmann hier auch seine Stimme erhoben. Er hätte ja auch nichts sagen müssen. Einfach schweigen, einfach das alles mal so zur Kenntnis nehmen. Aber scheinbar hat es ihn nicht losgelassen. Und als er das alles erlebt hat, da musste er auch für sich das mal in Worte fassen, was er da gesehen hat. Und diese Frage, die ihm wahrscheinlich auch auf dem Herzen brannte, ist er nun jetzt König der Juden? Ist er jetzt der Sohn Gottes oder ist er es nicht? Und so wählt er für sich diese Aussage, wahrlich, das war Gottes Sohn. Eigentlich müssen wir ihn korrigieren, oder? Hat er die richtige Zeitform gewählt? Das war Gottes Sohn. Für ihn wahrscheinlich ja, denn er ist ja gestorben. Jesus ist gestorben und damit ist er Geschichte. Er ist ein Toter mehr. Aber wir wissen, dass am dritten Tag, am Sonntagmorgen, Jesus ja aufersteht. Und eigentlich müsste er ja sagen, oder vielleicht lernt er das noch, das ist Gottes Sohn. Ja, Jesus ist Gottes Sohn. Und so ist das vielleicht das erste Bekenntnis des Zenturios. Das war Gottes Sohn, dass er merkt, mit diesem Jesus, da ist etwas doch viel Tieferes als mit jemand anderem. Aber es ist ihm auch klar, es ist der erste Schritt des Glaubens. Und da besteht noch Wachstumspotenzial. Vielleicht auch bei uns, dass wir uns sagen, wer ist denn dieser Jesus für uns? Ist er einfach einer von vielen? Vielleicht jemand, wo auch ein Todesurteil gefällt worden ist, wie so viele andere, vielleicht sogar auch ein Unschuldiger dabei ums Leben gekommen ist. Aber es ist ja in der Geschichte leider nicht mehr zu verändern. Oder ist Jesus tatsächlich mehr für uns? Ist er der Sohn Gottes? War er der Sohn Gottes? Oder ist er der Sohn Gottes? Der Hauptmann hatte zuerst keine Ahnung. Der Hauptmann verstand dann auch die Welt nicht mehr. Und wir verstehen die Welt, glaube ich, mit diesem Kreuz, mit diesem Geschehen dort auf Golgatha noch einmal wieder neu. Und dann geht dem Hauptmann ein Licht auf. Und er erkennt, dass dieser Jesus mehr war. Ja, dass er mehr ist. Er war der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der auch den Tod besiegt hat, der ein paar Stunden später zu neuem Leben aufersteht und der damit zeigt, dass es eine Lebensperspektive über den Tod hinaus gibt. Denn wir wollen ja auch nicht bei diesem Ereignis, dem Tod Jesu, stehen bleiben. Das Kreuz, der Tod Jesu, ist wichtig. Aber er ist nicht alleine. Er steht nicht alleine, sondern noch wichtiger ist es, wie es Paulus dann später also auch schreibt, dass Jesus den Tod besiegt hat und auferstanden ist zu neuem Leben. Und so können wir sagen, Jesus war nicht nur der Sohn Gottes, Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist derjenige, der lebt. Jesus ist derjenige, der auch in unserem Leben Anteil nehmen möchte. Und das ist es, was wir auch in dieser Zeit von Ostern uns zu Herzen nehmen können, wo wir über Jesus auch wieder neu nachdenken können. Denn Jesus ist Mensch geworden. Er hat sich angreifbar als Kind auf dieser Erde gemacht. Er ist herangewachsen und er ist hier gestorben. Aber er lebt. Er hat den Tod überwunden und er wartet auch auf unsere Antwort und lädt uns daher auch ein, zu diesem Kreuz zu kommen und zu sagen, ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben gegeben hast, damit unsere Sünden vergeben sind und damit wir ein Leben mit dir leben dürfen, ein Leben des Glaubens mit Perspektive. Und so sind wir auch wir eingeladen, dass auch uns, dass dieser Jesus in unser Leben tritt. Vielleicht geht auch uns ein Licht auf. Vielleicht geht es dir zum ersten Mal auf, dass Jesus mehr ist als nur irgendein Mensch, sondern dass er der Sohn Gottes ist, der auch in dein Leben treten möchte. Und so möchte ich uns alle einladen, dass wir unsere Herzen öffnen, dass wir Jesus auch hineinladen in unser Leben und gerade auch in dieser Zeit, die wir erleben, auch in dieser Osterzeit, Jesus als unseren Erlöser, als den Sieger, auch über den Tod in unser Leben einladen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, ich möchte dir ganz herzlich Dankeschön sagen, dass du uns Menschen liebst. Ich möchte dir auch Dankeschön sagen, dass du uns nicht im Unklaren lassen willst, sondern dass du uns durch dein Wort, durch die Bibel auch immer wieder auch über deinen Plan, über deine Vorhaben auch in Kenntnis setzt. Du hast uns dein Wort gegeben und wir können darin lesen und wir können so vieles über dich und über Jesus Christus und erfahren. Dafür sind wir sehr dankbar. Und Herr Jesus, wir wollen dir auch danken, dass du diesen schweren Weg auf dich genommen hast, von dem wir heute gesprochen haben. Du hast dein Leben gegeben. Du warst bereit, all dieses Leid zu tragen, zu ertragen, damit wir leben können, damit der Tod besiegt wird. Dafür wollen wir von Herzen danken. Und Herr Jesus, wir haben gesehen, wie der Hauptmann, der noch so gar nichts wusste, wie er berührt wurde. Herr, und wir wollen dich auch bitten, dass du auch uns berührst, dass auch wir dich, Herr Jesus, immer wieder neu erkennen, dass wir einen neuen Eindruck von dir bekommen, dass wir neue Impulse für unseren Glauben auch durch dich bekommen. Also bitte ich für jeden, der heute hier ist, für jeden, der auch zuschaut, dass er deine Kraft, dass er deine Stärke auch spürt und dass er von dir auch angerührt wird. So danke ich dir von ganzem Herzen dafür. Bitte dich, dass du uns heute an diesem Sabbattag auch noch segnest, dass du mit uns durch diesen Tag gehst und wir deine Nähe und deinen Segen auch erleben dürfen. Sei du bei uns und trage uns über diesen Tag hinaus und habe von Herzen Dank dafür. Amen.